Hallo und herzlich willkommen bei Spurenwechsel, dem Berufswege-Podcast. Mein Name ist Sarah und hier komme ich mit Menschen ins Gespräch, deren berufliche Wege sich durch interessante Schlenker auszeichnen. Ja, und so einen interessanten Schlenker, das kann man wohl sagen, hat auch der berufliche Weg von meinem heutigen Gast genommen. Ich freue mich sehr, euch Lukas Buchholz vorstellen zu dürfen. Lukas ist Autor, Filmemacher und Unternehmensberater. Und sein Spurenwechsel in diese Bereiche ist durch ein echtes Abenteuer zustande gekommen. Denn eigentlich kommt er aus der Welt der Diplomatie. Nach einem Studium der Friedens- und Konfliktforschung arbeitete er für unterschiedliche Organisationen auf der ganzen Welt. Neben all der Vielfältigkeit und auch dem Prestige, das mit seinem Job einherging, entdeckte er auch dessen nicht so positive Seiten und plötzlich tauchten Fragen wieder auf, die ihn schon als jungen Erwachsenen beschäftigt hatten. Genau hier nimmt das Abenteuer seinen Lauf. Die Kogi, ein indigenes Volk aus dem Norden Kolumbiens, die zu dieser Zeit an ihn herantreten, wünschen sich, dass er zu ihnen kommt. Warum? Weil sie möchten, dass er ein Buch für sie schreibt. Ein Buch, das von ihrer Art auf das Leben zu schauen erzählt. Es wird die Freundschaft mit ihnen und die tiefe Auseinandersetzung mit einer ganz anderen Sicht auf das Leben, die ihn Antworten auf seine Fragen finden lassen. Ja, und welche Antworten das waren, wie sie seinen Spurenwechsel beeinflusst haben und welche Rolle die Lebenssicht der Kogi dabei spielt, darüber und vieles mehr kommen wir jetzt ins Gespräch. Ja, lieber Lukas Buchholz, ich möchte dich ganz, ganz herzlich begrüßen bei Spurenwechsel, dem Berufswege-Podcast. Ich freue mich total über deine Zusage und ich freue mich sehr, sehr auf das Gespräch mit dir.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Lieber Lukas, ich bin auf dich durch den Glückskongress von der Michaela Merten aufmerksam geworden, habe dort gehört und gesehen, wie du über deinen Aufenthalt bei den Kogi-Indigenen in Südamerika, in Kolumbien gesprochen hast. Und habe aufmerksam meine Lauscher aufgesperrt und habe gemerkt, da verbirgt sich ein beruflicher Spurenwechsel dahinter. Und bevor wir auf deine Zeit bei den Kogi eingehen und was die mit deinem Spurenwechsel zu tun haben, möchte ich dich fragen, wo kommst du beruflich eigentlich her?
Ja, also ich würde sagen, ich habe eine sehr klassische Ausbildung genossen. Also ich war auf einem humanistischen Gymnasium, ich hatte Latein erste Fremdsprache, also ich sag mal so die klassische gut bürgerliche Bildung. Dann war ich im Internat in England, also ich bin auch dann, sage ich jetzt mal, meine Eltern hatten auch, ich sag mal, nicht nur eine gute Ausbildung, sondern vielleicht auch ein bisschen eine elitäre Ausbildung für mich angedacht. Und ja, bin in England in die Schule gegangen, habe dort auch meinen Schulabschluss gemacht, meinen International Baccalaureate. Habe dann tatsächlich in Südamerika verbracht, schon mal als Gap Year, und habe dann angefangen zu studieren am Bodensee an der Zeppelin University, damals hieß sie noch, heute heißt sie Universität, und habe dort auch Wirtschaft und Politik studiert. Und das war auch wieder eine private Uni, also ich sage mal, dieser Karriereweg bis zu diesem Zeitpunkt war sehr flüssig, sehr, sehr, sehr klar auf eine bestimmte Perspektive ausgerichtet. Und ich sag mal, die erste kleine Veränderung, die passiert ist, ist dann für meinen Masterstudiengang. Dort hatte ich mich auch an verschiedenen Unis beworben, unter anderem auch an der LSE in London, an der London School of Economics, also auch eine sehr, ich sag mal, renommierte wieder Privatuni, wo ich dann zum ersten Mal vielleicht auf dieser konkreten beruflichen Ebene auch gemerkt habe, dass das vielleicht nicht mehr der Weg ist, den ich gehen möchte. Wieder kurzer Master, ein Jahr, alles durchkloppen, um noch schneller fertig zu sein, mit welchem Ziel und dann was? Das waren so die Fragen, die ich mir dann so ein bisschen gestellt hatte. Und diese Absage eben dann für diese doch sehr, sehr renommierte Uni auch, an der ich dann akzeptiert worden war. Und stattdessen habe ich dann in Frankfurt an der Goethe-Uni studiert, Friedens- und Konfliktforschung. Und habe bis dahin eigentlich auch immer gedacht, dass mein Weg mich, ich sag mal, in das Feld der internationalen Organisationen, der EU, der UN und so weiter führen würde. Also das Thema der Diplomatie, ich wollte im Ausland arbeiten, mit allem, ich sage auch ganz ehrlich, Prestige, was auch damit einhergeht. Bis ich dann eben auch diese Erfahrung dann gemacht habe. Ich habe dann angefangen, für die EU in Pakistan zu arbeiten, also für die Europäische Union, also diese EU Delegation to Pakistan, wie das heißt. Und hatte vorher schon natürlich auch verschiedene Praktika gemacht, auch im Bereich der internationalen Institutionen. Und für mich war aber genau diese Erfahrung dort in Pakistan so ein Schlüsselmoment, auch für meine Karriere oder für meinen weiteren beruflichen Werdegang, weil ich gemerkt habe, dass ich dort mich in einem Umfeld bewege, wo ich mich nicht wohlfühle. Dass diese internationalen, ich sag mal, Gemeinschaften, diese Expat-Communities, wie das ja heißt, quasi mit den ganzen Menschen, die in diesen internationalen Organisationen unterwegs sind, die meistens irgendwas zwischen 2 und maximal 5 Jahre in einem Land, an einem Ort verbringen, dann wieder den Ort wechseln, dass dort einfach auch, wenn ich das so direkt sagen darf, sehr viele entwurzelte Menschen unterwegs sind. Ich hatte eine wunderbare Gastfamilie, auch eine ganz, ganz süße Eltern, ganz, ganz süße Kinder, mit denen ich da gewohnt habe. Er war Franzose, sie war Griechin und er war auch schon so aufgewachsen. Und wenn ich ihn gefragt habe, ja, woher kommst du, hat er gesagt, ja, ich komme aus Afrika. Weil er ist aufgewachsen in, ich glaube, 12 verschiedenen afrikanischen Ländern in seiner Jugend, eben auch mit seinen Eltern. Und ich habe eben viele Kollegen getroffen, die das Gefühl, wo immer das Gefühl war, die waren nur so auf der Durchreise, egal wo sie waren, die sind niemals angekommen. Es war nie so ein Gefühl, wohin sie eigentlich gehören. Und es war immer nur, ja, heute dieses Land, morgen jenes Land. Die Qualität der Kontakte hat abgenommen. Die Menschen interessieren sich nicht mehr, Freundschaften aufzubauen, weil es ja sowieso in 2 Jahren wieder weg ist. Und was bringt es dir dann, wenn du am anderen Ende der Welt wieder irgendwelche Freunde hast? Klar, ist auch schön, aber es ist so ein, dieses ganze Gefühl, was dann entstanden ist. Und auch diese Arbeit bei der EU, wo ich das Gefühl habe, wenn ich das brutal sagen darf, am Ende ist die EU auch nur eine große Verwaltung. Und ob ich jetzt hier im Bürgeramt in Hintertupfingen oder sonst wo arbeite oder bei der EU, ist nur eine Frage der Größe. Aber nicht dessen, was da passiert wirklich. Das Thema der, ich sag mal, der Selbstwirksamkeit, des Gestaltenkönnens, das war dort, ich sag mal, begrenzt. Und das war für mich wirklich, ich sag mal, ein böses Erwachen, weil ich jetzt gefühlt 5 Jahre darauf hinstudiert hatte, genau an diesem Ort zu sein, genau diese Tätigkeiten auszuüben, um dann festzustellen, das will ich gar nicht. Und das hat mich natürlich in eine dezente Sinnkrise geworfen und habe mir ernsthafte Fragen dann über mein Leben mal wieder gestellt und hatte das Gefühl, dass das einerseits mir natürlich sehr viel Angst gemacht hat, wo ich mich gefragt habe, wie soll das weitergehen? Natürlich auch diese ganze Verantwortung damals auch meinen Eltern gegenüber, die sehr, sehr viel Geld auch in die Hand genommen hatten, dass ich genau dort gelandet bin und sage, naja, welche Chance habe ich jetzt, das wirklich anders zu machen? Und ich hatte das Glück, dass sie mich da sehr, sehr weiter unterstützt haben und gesagt haben, das ist völlig okay, es ist wichtig, dass du deinen Weg gehst. Und da bin ich ihnen auch bis heute sehr, sehr dankbar für, dass ich da diesen Support bekommen habe. Und ja, das war dann für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich mich auch erinnert habe an diese eigentlichen Fragen, die ich schon seit meiner Jugend auch kannte. Also ich erinnere mich noch genau, wie ich als Teenager durch Frankfurt gelaufen bin, hier durch die Straßen. Und es gab so einen Teil von mir, der hat sich so umgeschaut, hat so die Welt gesehen, so dieses, ja, klar, es gibt Häuser aus Stein, es gibt Autos, es gibt Zebrastreifen, Ampeln, Coffee to go, was auch immer, wo ich das Gefühl hatte, so klar, so haben wir uns die Welt eingerichtet, das macht alles Sinn. Und es gab einen anderen Teil von mir, der hat gedacht, so irgendwie war das doch mal anders gedacht hier. Irgendwie, irgendwas stimmt doch hier auf so einer ganz fundamentalen Ebene nicht. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, Lukas, du bist halt ein bisschen komisch oder wie auch immer, habe das immer so ein bisschen abgetan. Und nach meiner Erfahrung dort in Pakistan kamen aber genau diese Gefühle wieder hoch, so diese Frage, so die Welt und ich, wie passen wir eigentlich zusammen? Und passt das eigentlich überhaupt? Und das waren natürlich Fragen, wo ich erstmal nicht viel mit anfangen konnte, wo ich erstmal sagen konnte, okay, das tut erstmal weh. Und das ist erstmal was, wo ich jetzt gucken muss, was das für mich weiter bedeutet. Ich war wirklich auch ratlos. Und dann habe ich eine Einladung erhalten zum indigenen Volk der Kogi nach Kolumbien. Ich hatte zwei von ihnen vorher in Deutschland kennengelernt, hatte ihnen einfach eine E-Mail geschrieben, ja, irgendwie dem Organisator braucht ihr noch einen Übersetzer. Der meinte, ja, super, braucht einen Übersetzer, weil ich, wie gesagt, vorher in Südamerika war, auch Spanisch gelernt hatte. Und da meinte er, wir bräuchten übrigens auch noch eine Unterkunft. Und dann haben sie bei uns dann am Ende zu Hause übernachtet. Und so also haben wir uns eben kennengelernt. Und dann kam diese Einladung zum Volk der Kogi. Und dann bin ich dieser Einladung einfach gefolgt. Ich wusste gar nicht so genau, warum, wieso, weshalb. Und das war dann eben der Beginn einer völligen Wandlung meines Lebens, wo ich dann zu den Kogi gefahren bin und dort ganz viele spannende Dinge erlebt und gelernt habe.
Was hast du gedacht, was dich dort erwartet?
Ja, ich wusste es nicht so wirklich. Also ich muss sagen, ich hatte schon immer so einen dezenten Hang zum Abenteuer. Das heißt, Dinge, die anders, potenziell gefährlich und spannend klangen, haben mich schon immer gereizt. Wie gesagt, ich hatte vorher auch in Pakistan gearbeitet hatte dort auch schon, Erfahrungen der anderen Art gemacht. Und wusste erstmal gar nicht, was mich da überhaupt erwartet, wie das sein würde. Ich hatte ja diese Einladung erhalten, so dieses Jahr, komm mal vorbei. Und dann ist mit der Kommunikation, das war alles super schwierig, weil natürlich die teilweise zwar schon auch manche Handys haben, aber dann auch nur super wenig empfangen ist, wenn sie mal unten in der Stadt sind oder wie auch immer. Ich dann eben dort angekommen bin, den Weg dann mit allen möglichen Hindernissen und Dingen eben auch zu den Kogi gesucht und gefunden habe. Dann erstmal so begrüßt wurde, sie gesagt haben, jetzt bist du ja endlich da. Da hinten ist deine Hütte. Und danach habe ich den Weisen, den Mama José Gabriel, so wie er heißt, einfach auch erstmal 3 Tage nicht mehr gesehen. Ich habe diese Hütte bekommen, mir hat niemand irgendwas erklärt. Wo kriege ich Essen her? Wo gehe ich aufs Klo? Was mache ich den ganzen Tag? Gibt es irgendwelche Dinge, die ich tun darf? Gibt es andere Dinge, die ich nicht tun darf? Niemand hat mir irgendwas erklärt. Sag nur, ja, da hinten ist deine Hütte und tschüss.
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich habe, du hast ja ein Buch geschrieben nach diesem Aufenthalt. Kogi, wie ein Naturvolk unsere moderne Welt inspiriert. Und jetzt, wo du es gerade erzählst, in dem Buch beschreibst du diese Szene auch, dass es vorher einmal ein Missverständnis gegeben hatte mit der Zeit und dass das auch so ein bisschen der Grund war, warum der Kogi dich dann quasi nicht abgeholt hatte, weil er war dann einfach auch nicht mehr sicher, ob das zweite klappt. Und dann war es damit irgendwie auch so erklärt quasi.
Mhm. Genau. Und einfach auch diese Selbstverständlichkeit, dass sie natürlich davon ausgegangen sind, dass ich weiß, wie man sich ernährt, wo man auf die Toilette geht, wie man sich wäscht, wenn es keine Toilette gibt, wenn es keine Dusche gibt, wenn es einfach nur einen Fluss gibt, wenn es einfach nur den Dschungel gibt mit allen möglichen giftigen, beißenden und kriechenden Tieren. Dass ich nicht, keine Ahnung, ich bin am ersten Morgen aufgewacht dann, hatte irgendwie um, keine Ahnung, um 7 habe ich mich irgendwie angezogen, Zähne geputzt, so 7:30 war ich fertig. Alle waren halt schon weg. Es gab halt kein Frühstück. Frühstück gibt es 6. Aber gesagt hatte mir das niemand. Dann, wie gesagt, nach 3 Tagen kam er zu mir dann und meinte, ja, jetzt bist du endlich angekommen. Und jetzt können wir uns mal hinsetzen. Und du hattest eben das Buch schon angesprochen. Dann hat er mir auch eröffnet, dass sie jetzt diese Idee haben, dass ich jetzt ein Buch für sie schreiben soll. Dann habe ich auch erstmal gedacht, ja, ihr seid ja Scherzkekse. A, habe ich das nicht gelernt, habe es auch noch nie gemacht, habe auch keine Ahnung, wie man das macht, aber wie zum Geier seid ihr auf mich gekommen? Dann meinte sie, nee, das passt schon, das wirst du machen und so weiter. Und ich so, habe ich da irgendwas mitzureden? Und dann kam er so durch, nee, eigentlich nicht. Dann habe ich ja gut, dann füge ich jetzt mal mich in diesen Impuls des Lebens. Und ich muss sagen, im Nachhinein war das Beste, was ich machen konnte. Also alles, was entstanden ist, warum wir beide heute hier miteinander sprechen, ist alles daraus entstanden. Und das ist vielleicht auch ganz spannend, dass das Leben ja mir da so einen sehr starken und sehr ungewöhnlichen Impuls gesetzt hat. Und ich natürlich aber auch das Vertrauen überhaupt erstmal aufbringen musste, diesem Impuls zu folgen und zu sagen, das ist was, wo ich mich jetzt einfach mal drauf einlasse, obwohl es mir Angst gemacht hat, obwohl ich keine Ahnung hatte, wo mich das hinführt, ob ich da jetzt einfach ich sag mal, keine Ahnung, wichtige Jahre meiner Karriere verschwende oder was auch immer was. Ich meine, es gibt ja immer Opportunitätskosten. Ich hätte ja in der Zeit auch, weiß ich nicht, noch einen anderen Master machen können oder irgendwas anderes. Habe ich aber nicht, sondern habe mich eben für diesen Weg entschieden und habe auch gemerkt, dass das eben auch stimmt. Dass genau das ist auch, was ich machen möchte, was mich bewegt hat, wo ich das Gefühl hatte, dass da habe ich eine tiefe Verbindung zu einer sinnhaften Tätigkeit und zu etwas, was mich auch auf einer, ich sag mal, tieferen Ebene angesprochen hat und berührt hat.
Ich finde das sehr, sehr spannend, weil du hast eingangs gerade gesagt, dass du schon als Jugendliche eigentlich diese Fragen hattest, die Welt und ich, in was für einer Beziehung stehen wir eigentlich zueinander? Also so eine sehr philosophische, aber doch auch eine sehr praktische und lebensnahe Frage dann letztendlich. Und dann irgendwie eröffnet dir dieser Spurenwechsel oder die Entscheidung, okay, ich mache jetzt erstmal so nicht weiter, wie ich weitergemacht habe, den Weg zu einem Volk, was auf genau diese Frage ganz andere Antworten hat. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen? Das ist ja schon sehr besonders, auch die Philosophie der Kogi.
Ja, absolut. Es ist so, also vielleicht noch kurz eine Bemerkung vorneweg. Du hast ja gesagt, diese Frage, die Welt und ich, in welchem Verhältnis stehen wir zueinander? Und das ist ja ganz eng mit der Frage verknüpft, die sich viele Menschen und vor allem auch immer mehr Menschen stellen, ist ja die Frage des eigenen Platzes in dieser Welt. Wo gehöre ich hin? Dieses Thema der Verortung in dem Sinne. Und dahinter liegt eben die Frage, in welchem Verhältnis stehe ich einfach zur Welt? Und ich muss sagen, dass ich eine lange Zeit, und das ist jetzt was sich jetzt ändert, nicht unbedingt das, ich sag mal, das allereinladendste Verhältnis mit der Welt hatte, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie, ich merke, hier stimmt was nicht und mich manchmal aber auch nicht so wohl gefühlt habe in manchen Kontexten und Ähnlichem und aber nie richtig verstanden habe, warum. Und das eben, was ist, wenn ich jetzt gleich auch auf die Philosophie der Kogi und ihre Sicht auf die Welt eingehe, was mir dann eigentlich erst klarer geworden ist, dass das quasi keine Schwäche oder kein Fehler oder kein sonst was von mir ist, sondern dass das eigentlich ein sehr klarer innerer Kompass ist und ich einfach nur lernen musste, wie ich den nutzen kann. Die Welt der Kogi ist in jeglicher Hinsicht anders als unsere. Allein das würde natürlich Stunden füllen, das ansatzweise zu erzählen. Ich versuch's mal in ein wenigen Minuten zusammenzufassen. Die Kogi sind ein indigenes Volk, das sich auf eine Geschichte von 4000 Jahren aktiver Erinnerung zurückberuft. Die Vorfahren der Kogi waren die Tairona, die damals mit den Spaniern in Kontakt kamen, dann in dieses Gebirge, in die Sierra Nevada de Santa Marta im Norden von Kolumbien, sich hoch zurückgezogen haben in den Bergen. Und sie sind eigentlich einzuordnen wie die anderen großen Hochkulturen Südamerikas, die wir vielleicht aus den Geschichtsbüchern kennen, die Inkas, die Mayas, die Azteken. Und sie sind inzwischen fast 30.000 Menschen. Das heißt, ich sag mal keine 2.000-3.000 Menschen, die irgendwo abgetrennt im Dschungel leben. Und sie sind auch wirklich eine Hochkultur. Es gibt Dörfer, es gibt Wege, es gibt Städte, es gibt Handelsbeziehungen und Ähnliches. Und was die Kogi so besonders macht, ist, dass sie, so wie ich das in meinem Buch auch genannt habe, einen Mentalitätstresor darstellen. Das heißt, sie sind eine Volk, eine Gesellschaft, eine hochentwickelte Gesellschaft, da können wir später noch weiter drauf eingehen, inwiefern sie hochentwickelt sind, die nicht, ich sag mal, von den Einflüssen der globalen Moderne mit allem, was es bedeutet, Geld, die ganzen finanziellen Mechanismen, die dahinter stehen, die Frage, welche Ziele setzen wir uns im Leben, worum geht's uns, wonach streben wir eigentlich, wie sehen wir uns selber? Davon sind sie nicht tangiert, sondern sie haben diese jahrtausende alte Kultur und diesen Blick auf die Welt eben bewahrt in einem fast, muss man sagen, präkolumbianischen Zustand. Das heißt, auch die sind nie kolonisiert worden, sie sind nie Christen geworden. Auch die ganzen Missionierungsversuche haben alle fehlgeschlagen. Sie haben weiterhin ihre vollständig lebendige eigene Kultur, Religion. Kultur auch im praktischen Sinne, also mit allem drum und dran. Es geht jetzt nicht darum, dass die irgendwelches Kunsthandwerk machen, sondern wirklich das, was sie denken, ihre Sicht auf die Welt, ist gelebter Alltag für sie. Das ist quasi keine, wie es ja in anderen indigenen Völkern manchmal so ist, manchmal so, dass es ein-, zweimal im Jahr halt irgendwie traditionelle Feste gefeiert werden und sonst leben sie ein ganz normales Leben. Sie haben eigene Kleidung, bauen ihre eigene Nahrung an ihre eigenen Häuser, also haben sehr, sehr wenig auch Gegenstände von außen. Und was mich eben ja so berührt hat, ist, dass ich vorher schon über, ich sag mal, verschiedenste, vielleicht philosophische Ansätze, theoretische Ansätze, mich mit, ich sag mal, anderen Konzepten der Welt oder des Blicks auf der Welt beschäftigt habe. Aber dort hatte ich zum ersten Mal die Möglichkeit einer realen Erfahrung, wirklich in einem Kontext zu sein von vielen Menschen und nicht nur, ich sag mal, 10 oder 20 oder ein Verein oder eine Gruppe, sondern wirklich einer ganzen Gesellschaft, einer kleinen Gesellschaft zugegeben, aber einer ganzen Gesellschaft, die in einer völlig anderen Art und Weise lebt und das auch quasi kein experimentelles Wiederfinden ist, sondern eine Jahrhundert- oder Jahrtausendalte Tradition. Und der Blick der Kogi auf die Welt ist von einem Kernkonzept ich sag mal, geprägt. Und das ist der Begriff von Jigoneshi. Jigoneshi kann man bezeichnen oder kann man übersetzen als den einen Gedanken oder ein Denken. Und wichtig dazu ist noch zu wissen, dass die Kogi davon ausgehen, dass die Welt im Kern lebendig ist. Das heißt, die Welt ist ein Ort für sie, der nicht wie bei uns, also so kurz zusammengefasst, wir gehen ja, ich sag mal, auf die Spitze getrieben davon aus, wir leben auf einem toten Steinblock, der durch ein totes Universum rast, wo durch Zufall über Jahrtausende oder ja Milliarden, Millionen hinweg Leben entstanden ist, dessen zufälliges Endergebnis in Form von genetischer Mutation irgendwann der Mensch ist. Und ja, eigentlich ist alles nur ein großer Zufall, alles ist beliebig, wir sind nicht gemeint. Und eigentlich ist alles nur ein Produkt des Chaos. So, die Kogi haben genau die gegenseitige Ansicht. Die sagen quasi, wir leben einem lebendigen Kosmos. Wir leben auf einem lebendigen Planeten. Die Schöpfung ist das Ergebnis von Bewusstsein. Mit allen Tieren, mit allen Pflanzen, mit allem, was dazu ist. Und genauso eben der Mensch und das Leben als solches. Und Jigoneshi, dieser eine Gedanke, bezeichnet die Grundidee oder die Grundprinzipien dessen, was das Leben und das Lebendige ausmacht im Kern. Das heißt, sie sagen zum Beispiel, dass das Leben sich nicht gegen sich selber richtet, dass das Leben einem Gedanken folgt und nicht zwei Gedanken. Dass diese Art der Spaltung, des Zweifels, der Trennung, dass wir das Gefühl haben, es arbeitet gegeneinander, sehen sie nicht. Jetzt können wir natürlich sagen, Moment, es gibt hier doch den Darwinismus und Survival of the Fittest und wir kämpfen doch eigentlich alle nur gegeneinander im Überlebenskampf und so weiter, sagen die Kogi, das ist völliger Quatsch. Ja. Es gibt natürlich auch Wettbewerbssituationen, keine Frage, aber es ist nicht der grundlegende Gedanke. Der Frühling kämpft nicht gegen sich selbst. Der Frühling ist eine Bewegung, die sich entfaltet in einer unfassbaren Komplexität, in einer unfassbaren Qualität der Selbstorganisation. Man müsste nur mal versuchen, selbst mit den Hochleistungscomputern den Frühling über Daten her auszurechnen, was wann wie passieren muss, in welcher Koordination, dass das genauso zusammenpasst. Das wäre unmöglich. Und ich behaupte es einfach auch mal als These, es wird auch immer unmöglich bleiben, weil diese Komplexität nie, sage ich mal, künstlich abgebildet werden kann, sondern dieser Umgang mit dieser unfassbaren Komplexität des Lebens ist eine inhärente Qualität des Lebendigen. Und das ist etwas, was die absolute Grundlage der Kultur der Kogi ist, die eben auch ihre menschliche Kultur in diese natürlichen Prinzipien, diese natürlichen Kreisläufe und Abläufe eben eingebettet haben und bis heute tun. Und
vielleicht
wie
darf
gesagt,
ich da ganz kurz
ja, bitte.
Einhaben. Es gibt, das habe ich auch in deinem Buch gelesen, korrigiere mich, wenn ich es falsch erinnere, aber es gibt so etwas wie das Laodicea. Mhm. Und ich habe das so ein bisschen verstanden wie als das Gesetz des Seins oder so. Mhm. Auf jeden Fall habe ich das verstanden, dass das quasi ein Prinzip der Kogi ist, dieses Laodicea bewirkt quasi oder sagt aus, dass wenn man sich im Einklang im Grunde genommen befindet mit seinem Handeln, also sprich im Einklang mit dem, wie der Frühling sich entfalten will quasi, dass man dann auch darin unterstützt wird.
Genau, also Sie sagen quasi, dass wir uns eine Welt geschaffen haben, die sich selbst genügt. Also ein Beispiel, was ich manchmal bringe, ist, dass ich sage, es ist so ein bisschen wie bei Monopoly. Wir haben ein Monopoly-Spiel geschaffen, es hat bestimmte Regeln. weiß ich nicht, gehe über los, ziehe 4000 ein, was auch immer. Diese Regeln sind logisch und inhärent innerhalb dieses Spiels von Monopoly, haben nur mit dem Rest des Lebens außerhalb von Monopoly nichts mehr zu tun. Und wir haben uns eben Systeme geschaffen, die eben nicht mehr diesem Lay de Se, diesen Regeln oder Prinzipien des Seins, des Ursprungs, der Lebendigkeit folgen, sondern wir haben uns unsere eigenen und damit selbstgenügenden Systeme geschaffen. Und die Qualität von sich selbstgenügenden Systemen ist immer, dass sie inhärent tot sind. Das heißt, sie brauchen Energie von außen. Und das merken wir in ganz vielen Dingen. Zum Beispiel nur, wenn wir uns mal unsere Gesellschaft anschauen mit dem Thema der Energie. Wir brauchen sehr, sehr viel Energie, mit dem wir unser System in Form von Strom und so weiter und so fort befüttern, jeden Tag. Sonst würde sofort alles zusammenbrechen. Wir kennen das auch in Bezug auf Organisationen, auf Meetings, auf Teams. Wozu gibt es Motivationstrainer? Allein der Fakt, dass es Motivationstrainer gibt, zeigt, dass wir mit toten Kontexten arbeiten. Weil wie kommt man auf die Idee, dass man irgendwie Motivation von außen oder wie auch immer was bringen müsste oder auch nur, um es wieder aktivieren zu können? Das heißt, es ist einfach so, dass diese Frage der woher kommt die Energie, eben genau der Punkt ist. Und dass das Lebendige, das Natürliche immer Energie hat. Also so, ich sage mal, Tiere und Pflanzen haben kein Motivationsproblem. Es ist nicht, dass das Gänseblümchen sagt, ach, ist ein bisschen anstrengend jetzt hier mit dem Wachsen, weiß nicht, vielleicht lieber morgen. So Leute, das klingt ein bisschen absurd, aber du weißt, was ich meine. Ne? Es ist genau dieser Punkt. Und das ist einfach was wir manchmal eben verlernt haben. Und das ist auch das, um jetzt nochmal die zurückzukommen kurz, wo ich das Gefühl hatte, damals als Teenager, das war nämlich genau das, wo ich auf einmal das Gefühl hatte, irgendwas läuft hier auf einer ganz subtilen, aber fundamentalen Ebene falsch. Und das ist etwas, was ich erst bei den Kogi wirklich begriffen habe, weil ich durch die Kogi eine echte erste Außenperspektive auf unsere Welt bekommen habe. Unsere Welt meine ich die globale Moderne. Dabei ist es völlig wurscht, ob ich in Islamabad, in Pakistan oder in Bogotá in Kolumbien oder in Mailand oder in sonst wo bin. Es ist am Ende trotzdem die globale Moderne mit den ganzen, zumindest in den urbanen Kontexten, mit den grundlegenden Dingen, die sich eben, ja, die diesen sich selbst genügenden Systemen folgen. Und das machen die Kogi eben nicht. Und ihre ganze Kultur basiert auf diesen Prinzipien der Lebendigkeit und dieses Kontakts mit der Lebendigkeit. Alle ihre Rituale sind darauf ausgerichtet und so weiter.
Kannst du da ein bisschen drauf eingehen, was das bedeutet, die Rituale mit der Lebendigkeit und auch was Kontakt bedeutet? Denn auch in der Moderne sind ja die Menschen, sag ich mal, im Kontakt.
Ist das so? Würde ich jetzt einfach mal zurückfragen. Genau, also wenn man davon ausgeht, dass die Welt lebendig ist, heißt das, dass die Welt in dem Sinne auch subjekthaft ist. Das heißt, ich habe kein Objekt gegenüber, sondern ich habe potenziell erstmal ein Subjekt gegenüber. Nicht ein Was, sondern ein Wer. Und das mag für uns erstmal sehr, sehr merkwürdig erscheinen, wenn man sagt, naja, okay, irgendwie eine Pflanze ist halt irgendwie lebendig und die wächst klar und hier auch, aber es ist ja in dem Sinne kein Subjekt, es ist ja nichts, wo ich in Kontakt gehen kann. Dann sage ich doch, jeder, der ein Haustier hat, weiß, dass genau das möglich ist. Und die Frage ist aber, was heißt das? Ich meine, diese Fragen scheinen erstmal so irrelevant für unsere Welt. Wir sagen, ja gut, wir arbeiten halt nicht mit Pflanzen, wir arbeiten halt mit Computern und Bürostühlen und verstellbaren Höhlen, verstellbaren Schreibtischen, so. Das ist die Umgebung, in dem wir uns bewegen. Und genau das ist auch das, wo wir eben diesen Kontakt natürlich auch ein Stück weit verloren haben in dem Sinne. Und die Kogi gehen eben davon aus, dass alle Entscheidungen zum Beispiel, die getroffen werden müssen, alles Denken, alles Handeln auf drei Ebenen angelegt ist. Und diese Ebene ist immer die individuelle Ebene. Also die Frage ist, bin ich in Kontakt mit mir selber überhaupt? Dann als nächste die soziale Ebene. Also bin ich in Kontakt mit den Menschen um mich herum? Also die ganze Frage der Gemeinschaft. Und die dritte Ebene ist das, was Sie die territoriale Ebene nennen. Wir würden vielleicht sagen, die ökologische Ebene oder die Ebene der Natur. Bin ich eben mit der Umwelt, und da ist wirklich das Wort Umwelt im wahrsten Sinne des Wortes gemeint, also der Welt um mich herum, der natürlichen Welt, in Kontakt. Und damit, und das heißt nicht, dass ich jetzt als Deutscher mit Australien in Kontakt sein muss in dem Sinne, sondern wirklich das, wo ich lebe. Und da ist es natürlich so, dass wir in unserer modernen Lebensweise völlig, ich sag mal, entterritorialisiert sind. Es ist am Ende völlig egal, ob ich in Frankfurt, in Hamburg, in Essen oder in sonst wo lebe. Es sieht halt mehr oder weniger gleich aus. Es gibt halt Parks, es gibt halt Wälder, aber wir haben keine Beziehung mehr, dass wir sagen, im Taunus hier in der Nähe von Frankfurt steht, aber dieser Baum, und diesen Baum mag ich besonders gerne.
Oder, genau, das würde mich auch interessieren. Wie verstehen die dieses im Kontakt sein? Also ich sitze hier jetzt zum Beispiel in Bielefeld, 10 Minuten und ich bin im Teutoburger Wald. was macht diese besondere Qualität des Kontaktseins aus der Sicht der Kogi quasi aus?
Ich meine, wir lesen ja in letzter Zeit oder hören in letzter Zeit immer wieder, ja, wir müssen uns wieder verbinden. Wir haben die Verbindung mit der Natur verloren und so weiter. Das kann man ja gefühlt in jeder Öko-Zeitschrift im Bioladen nachlesen. Der Punkt ist aber, das sind erstmal für mich oder für viele Menschen, glaube ich, auch erstmal leere Worthülsen, wenn dem keine reale Essenz dahinter steht, keine reale Praxis. Und der Kontakt ist natürlich etwas sehr Subtiles, etwas, was man gar nicht unbedingt beschreiben kann. Und das Spannende ist, er lässt sich vor allem auch mit dem Denken nur sehr begrenzt erfahren, weil der Kontakt ist eine Qualität des Fühlens und des Spürens und nicht des Denkens. Das heißt, über das Denken kann ich in dem Sinne nicht wirklich in Kontakt gehen, also denken im Sinne von einer intellektuellen Funktion. Sondern es ist eine Frage des Spürens. Und dieses Gefühl kennen wir alle, wenn wir auf einmal das Gefühl haben, dass wir irgendwo wirklich an einem Ort angekommen sind, dass ich wirklich hier bin, dass ich wirklich präsent bin, dass ich wirklich schaue, was ist denn eigentlich, wo bin ich eigentlich gerade, wo sind eigentlich die anderen, wer sind eigentlich die anderen, und wirklich auf so einer Ebene in diesen, über unser Spüren in diesen Kontakt treten und damit dieses Eingebundensein zu einer realen Situation wird, dass es wirklich eine Realität wird und kein nettes Konzept, über das ich mich unterhalten kann in dem Sinne.
Und, darf ich ganz kurz einhaken?
Ja, bitte.
Ich finde es sehr, sehr spannend, um nochmal quasi den Bogen kurz zurückzumachen, wo du erst gesagt hast, ich bin bei dem Kogi angekommen und dann wurde ich erstmal irgendwie 3 Tage war ich dann da erstmal. Und niemand hat mir so richtig erklärt, was jetzt eigentlich los ist und wie es hier so läuft. Und als der Weise dann quasi du mit ihm gesprochen hast, dann hat er gesagt, so, jetzt ist gut, jetzt bist du angekommen.
Genau.
Also dieses in Kontakt treten scheint auch so eine Dimension zu haben von Zeit erstmal überhaupt ein Stück weit zu verbringen. So dieses sich einlassen, wirklich tiefer einlassen und zu spüren, wo man dann überhaupt ist. Sei es jetzt in der Umgebung oder auch mit einem Gegenüber oder auf Arbeit wirklich anzukommen.
Absolut. Es gibt ja auch dieses schöne Zitat von Goethe, nur wo du zu Fuß warst, bist du wirklich gewesen. Und die Kogi laufen natürlich viel zu Fuß. Und natürlich merken die Kogi, auch wenn wir da ankommen, keine Ahnung, Flugzeug, Bus, dann Motorrad, dann Auto, wie auch immer was. Und dann sind wir vielleicht die letzten 2 Stunden zu ihnen gelaufen, dass sie sagen, hier, kommt erstmal runter und kommt erstmal an und schaut erstmal, wo ihr wirklich seid. Und da hat die Zeit natürlich eine Komponente. Bei den Kogi irgendwann nicht mehr. Also die haben immer ihre Präsenz, ihre Anwesenheit, die man auch total merkt. Das war für mich sehr unangenehm am Anfang, dass ich das Gefühl habe, die Kogi haben so eine Präsenz und wenn sie dich anschauen, schauen sie dich auch wirklich an. Und das sind wir nicht gewohnt. Die lächeln auch nicht, wenn sie dich anschauen. Die schauen dich einfach nur an und schauen wirklich, wer bist du? Und du merkst, du kannst dir nichts vorstellen, du kannst keinen Smalltalk mit denen machen, du kannst nichts. Es gibt keine Art der Rolle, es gibt keine Art der Maske, der Fassade. Es gibt keine Fake-Beziehungen, so in dem Sinne, wo man über soziale Gepflogenheiten oder über soziale antrainierte Muster versucht, die Intensität des Kontaktes zu überspielen. Und das ist ja das, was wir alle tun im täglichen Leben. Fragen uns, wie es geht, ja, haha, lachen ein bisschen, erzählen irgendwas Irrelevantes, Banales und glauben, dass wir dann irgendwie in Kontakt mit unseren Kollegen oder wem auch immer gegangen sind. Das ist natürlich völliger Quatsch und das merken wir auch alle. Wir merken auch alle, dass uns das leer macht, dass uns das nicht erfüllt, dass wir das Gefühl haben, ja, keine Ahnung, ich meine, eine brutale Übung, die man machen kann, ist, sich mal sein Handy rauszunehmen, die Kontaktliste, wie es ja auch ironischerweise heißt, und einfach mal zu schauen, ja, was, bei welchen Kontakten habe ich denn wirklich das Gefühl, in Kontakt zu sein mit den Menschen? Und die Ergebnisse sind meist so, dass bei, weiß ich nicht, 90% wir sagen würden, eher wohl nicht.
Das heißt, es ist auch, wenn man das jetzt Also es ist einerseits ein Ankommen wirklich in der Umgebung, wenn man das jetzt auf uns hier überträgt, und auch zwischenmenschlichen Ankommen und auch dieses Ankommen, was einen selber betrifft. Und da vielleicht so ein Schlenk zu der Zeit nach dem Kogi, beziehungsweise es kommt, du kommst quasi ans Ende und bist kurz davor, nach Hause zu kommen, und bist dann irgendwann auch zu Hause, und dann dieses in Kontakt kommen erstmal mit sich selbst. Boah, wo stehe ich jetzt eigentlich gerade mit diesem ganzen Input?
Ja, absolut. Also noch eine Sache dazu. Ich habe ja gesagt, diese individuelle, die gemeinschaftliche, territoriale Ebene, aber am Ende steht dahinter ein Punkt. Und das ist Kontakt mit dem Leben. Denn quasi das Leben hat natürlich verschiedene Formen. Es gibt Menschen, es gibt Tiere, es gibt Pflanzen, es gibt alles Mögliche, es gibt Situationen, was auch immer was. Aber am Ende ist es immer das Leben, mit dem ich in Kontakt bin oder eben auch nicht. Und wir leben ja ein Leben, in dem wir dem Leben ganz, ganz viel Widerstand entgegensetzen in ganz vielen Fällen. Dass wir erstmal auch uns oft über Dinge beschweren, Sachen wollen, die wir nicht haben, Sachen nicht wollen, die wir haben oder die zu uns kommen und so weiter. Also wir sind ja oft in einem, ich sag mal, sehr gespaltenen Verhältnis mit dem, was das Leben uns präsentiert. Und das war natürlich eine sehr andere Erfahrung dort bei den Kogien. Als ich zurückgekommen bin, dann nach Deutschland, hatte ich wieder, ich sag mal, eine Phase, die sehr herausfordernd war, weil ich mich gefragt habe, ich habe jetzt diese tiefe Erfahrung dort gemacht und frage mich, was mache ich jetzt damit? Weil ich habe gemerkt, ich bin kein Kogi, ich will da auch nicht leben. Das ist nicht, definitiv nicht der Ort, an den ich gehöre. Ich gehöre hierher, ich gehöre nach Deutschland, ich gehöre nach Europa. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass diese beiden Welten, die ich erfahren hatte, die, in der ich mein ganzes Leben lang gelebt habe, und dann eben diese Welt der Kogi, so überhaupt nicht zusammenpassen wollten. Und ich mich auch ernsthaft gefragt habe, gibt's da irgendeine Perspektive, gibt's da irgendeine Hoffnung, gibt's da irgendwas, wie wir vielleicht wirklich, ich sag mal, das Beste von beiden Welten zusammenführen können, um eine sogenannte dritte oder neue Welt oder wie auch immer quasi daraus zu kreieren oder mitzugestalten. Und diese Frage hat mich lange beschäftigt, war auch einer der immer der zentralen Fragen, als ich das Buch geschrieben habe, wo ich mich gefragt habe, hat das einen Wert? Interessiert das Menschen jenseits, ich sag mal, von einem Interesse, wie man sich halt auch, ich sag mal, für Modelleisenbahnen interessieren kann? Das ist halt irgendwie spannend, aber es hat mit dem Leben halt nichts zu tun. Das ist eben was, wo ich jetzt immer weiter reingegangen bin und was auch, ja, meinen Spurenwechsel, meine berufliche Veränderung und meine Zukunft eben auch stark beeinflusst hat. Diese Frage, wie wir wieder mit der Lebendigkeit, wie wir wieder das Thema zum Beispiel der indigenen Weisheiten, die Frage des Erinnerns, wie können wir uns wieder daran erinnern, wo wir diese Anteile in uns tragen, die bei den Kogi in ihrer natürlich spezifischen kulturellen Form vorkommen, wie wir das wieder in unsere moderne Welt integrieren können.
Das finde ich sehr, sehr spannend, weil in dem Buch, und das hat mich auch absolut fasziniert, diese Passage wirklich. Also ich habe sowieso die halbe Zeit da so vor lauter, weiß ich auch nicht, Wissbegier unter der Decke geklebt, dass die Kogi, zum einen sagen sie, es geht nicht darum, dass unsere Lebensweise kopiert, imitiert wird. Aber ein ganz großer Punkt war auch, dass sie geschrieben haben, es geht um das Erinnern, was du gerade gesagt hast. Also durch unser So-Sein und durch unser auch so verwurzelt sein und im Einklang sein mit unserer Vorstellung von Lebendigkeit und mit dem Leben, möchten wir euch erinnern, was sind eure Zugänge zum Lebendigsein und eure Zugänge zum Leben. Das fände ich total spannend, wenn du da noch ein bisschen mehr drüber erzählst.
Ja, absolut. Die Kogi haben natürlich auch, also wenn wir jetzt nochmal mehr auf das Thema auch Beruf und so weiter eingehen, haben die Kogi eine Qualität, die wir verloren haben oder oft verloren haben. Das ist die Qualität der Orientierung. Das heißt, die Frage ist natürlich, wir leben in einer Welt voller Möglichkeiten für viele. Ich meine, es gibt auch einige oder viele Menschen, die auch nicht viele Möglichkeiten haben, das muss man auch sehen. Aber es gibt auch viele Menschen, die Möglichkeiten haben. Und die Frage ist natürlich, aber welche Orientierung haben wir, um aus diesen Möglichkeiten zu wählen? Und das ist etwas, was wir nie gelernt haben, was uns die Schule nicht beibringt, was man im Studium nicht lernt, sondern man bekommt quasi immer so leere Geschichten vorgesetzt, wo wir merken, die wirken heute in einer gewissen Art und Weise nicht mehr. Es funktioniert also du verdienst da halt viel Geld, funktioniert nur noch für sehr wenige Menschen. Und da ist natürlich eine Frage der Sinnhaftigkeit, die da im Kern steht. Und die Frage der Sinnhaftigkeit beantworten die Kogi ganz simpel, denn wir sagen, ich meine, das ganze Thema Purpose ist ja heute auch super, super en vogue und jedes Unternehmen macht jetzt irgendwelche Purpose-Geschichten und so. Aber Purpose, also oder Sinnhaftigkeit ist in dem Sinne für die Kogi ganz simpel einfach das Leben selbst. Also der Sinn des Lebens ist das Leben. Und das kennen wir vielleicht, wenn wir uns kleine Kinder anschauen und du fragst, warum baust du diese Sandburg? Dann schauen die dich an mit dem Blick, ich verstehe deine Frage nicht. Weil sie ja genau das tun, was sie tun. Und darin ist ja der Sinn des Tuns auch. Und die Kogi leben interessanterweise auf dieser Ebene ganz genauso, dass der Sinn des Lebens ist der Fortgang des Lebens. Es gibt ja es gibt ja aus der Spieltheorie diese beiden Aspekte des endlichen und des unendlichen Spiels. Wir spielen ja immer endliche Spiele, wir versuchen immer irgendwas zu gewinnen. Wir sagen, okay, ich will den nächsten Karriereschritt, ich will die nächste Gehaltsstufe, ich will das nächste, was weiß ich was, ich will Marktführer werden als Unternehmen. Es gibt ja immer so Ziele, die wir versuchen zu gewinnen, und wir sagen, wenn ich das geschafft habe, dann geht's mir besser, dann wird's besser. Aber die Kogi spielen halt keine endlichen Spiele, die versuchen nichts zu gewinnen. Die Natur auch nicht, die Natur versucht auch nicht den Frühling zu gewinnen. Das Gänseblümchen sagt, ja, diesmal habe ich den Frühling gewonnen. Das ist völlig absurd. So, sondern die Kogi haben dieses unendliche Spiel, dieses, wo der einzige Sinn des Spiels ist, im Spiel zu verbleiben. Mhm. Und das ist auch die Sinnhaftigkeit. Das heißt, wir kennen das auch aus unserer Welt, wenn wir sagen, ja, ältere Menschen zum Beispiel geht es gut, wenn sie zum Beispiel familiär eingebunden sind, wenn sie sich um Enkelkinder kümmern können, wenn sie Wissen weitergeben können, wenn dieser Fortgang des Lebens auch auf nächste Generationen ist etwas, was einer der stärksten sinngebenden Tätigkeiten ist. Das heißt nicht, dass es immer nur Spaß machen muss, ne? Aber es gibt uns Sinn, es gibt uns eine Anbindung.
Ich fand es schön, dass du auch gerade gesagt hast, dieses Verbleiben auch.
Genau.
Das hat ja auch was mit, ja, einfach bleiben. Mhm. So. Gerade auch mit dem Beispiel, was du gerade genannt hast. Ja, finde ich sehr, sehr spannend.
Absolut, genau. Und daraus ist einfach natürlich der Punkt, was ist die Position des eigenen? Also was ist das, wo ich selber mich in diesem Gefüge des Lebens, in diesem ewigen Fluss des Lebens, in dieser, ja, natürlich auch dieser Energie, die dem Ganzen zugrunde liegt, wo verorte ich mich da? Wo ist da mein Beitrag? Und da haben die Kogi eben ein System der Orientierung, wo sie durch diese wirkliche Kultivierung des Kontaktes natürlich mit sich selber viel mehr im Kontakt stehen und diese Fähigkeiten, dieses wo gehöre ich eigentlich hin, weil die haben ja auch Arbeitsteilung und so, die machen ja nicht auch nur zwangsläufig alles das Gleiche, eine viel größere Ausrichtung haben. Und für uns geht es eben darum, dass wir, und das ist was man immer mehr sieht in der heutigen Welt, durch diese Orientierungslosigkeit immer versuchen zu kopieren. Wir schauen immer nach Best Practices. Ja, der war da und damit erfolgreich. Dann mache ich das auch so, dann werde ich auch erfolgreich. Und damit verlieren wir uns selbst. Das muss man einfach so sagen. Damit entfernen wir uns von uns selbst, weil diese Art des Kopierens, des Imitierens eigentlich nur aus dieser inneren Leere, die wir manchmal spüren, heraus resultiert und eigentlich ein Hilfeschrei ist auf dieser Ebene. Weil wir quasi das Gefühl haben, in uns ist so viel Leere, dass wir die Dinge nicht mehr aus uns selber heraus entwickeln können, sondern schauen müssen, wo es schon mal gut funktioniert hat. Und das führt nie zur Erfüllung, weil wir dadurch uns im Prozess dieses, ja, wir glauben, etwas gefunden zu haben, aber was nicht unser eigenes ist, immer weiter von uns entfernen. Und die Kogi sagen zum Beispiel auch auf der gemeinschaftlichen Ebene, es geht nicht darum, die Kogi zu kopieren, sondern dass wir wieder selber unsere eigenen Zugänge zur Lebendigkeit, zu diesen Prinzipien des universellen Lebens, nachdem das ganze Leben überall auf diesem Planeten und vielleicht sogar darüber hinaus im Kosmos sich einfach eben abspielt. Das ist auch das, wo sie sagen, das ist der Weg, wie wir wieder in ein sinnhaftes, nachhaltiges, regeneratives Tun und zum Beispiel auch Wirtschaften kommen können als Menschen.
Wie hast du diese Frage dann für dich zum damaligen Zeitpunkt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das ein immerwährender Prozess ist auch. Wie beantwortest du eben genau diese Frage des eigenen für dich?
Die Frage des eigenen für mich ist, dass ich sage immer so ein bisschen flapsig, ich bin Mittler zwischen den Welten. Ich habe schon immer eine Freude und ein Talent gehabt, Dinge zusammenzuführen. Also ich sage mal, alles, was wir heute entwickeln möchten, alles, wo wir sagen, wir sprechen über die Zukunft, wo soll es hingehen und so weiter, all das hat eine Verankerung im Hier und Jetzt und teilweise auch in der Vergangenheit, in verschiedensten Dingen. Das heißt, oft ist es so, dass wir gar nicht, ich sag mal, Sachen neu komplett erfinden müssen, sondern es einfach nur darum geht, wie können wir die Dinge neu anordnen, neu kombinieren und so weiter. Und für mich heißt Mittler zwischen den Welten einfach Dinge zu verbinden, die vorher widersprüchlich scheinen, also Widersprüche aufzulösen. Das ist natürlich erstmal auf der sehr abstrakten Ebene. Aber ich habe für mich auch festgestellt, ganz konkret beruflich, dass es für mich genau diese Form ist, ich sag mal, diese Aufgabe, das, was ich mache, darüber Dinge zu verknüpfen, Dinge zu verbinden, zu schauen, wie wir das wieder weitergeben können und damit natürlich auch uns zu erinnern auf einer Ebene. Das kann stattfinden in ganz verschiedenen Formaten. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, ich halte Vorträge, ich berate Unternehmen als Unternehmensberater. Ich bin momentan dabei, einen Film mitzumachen. Ich bin auch daran, selber an eigenen, ich sag mal, Gründungen für regenerative Unternehmen zu arbeiten. Die Formen können sich sehr unterscheiden, aber der Kern dessen, worum es mir immer geht, ist genau dieses Thema. Und das ist was für uns vielleicht auch etwas Neues oder was es in der Vergangenheit in Form von Biografien weniger gab. Da war es halt oft so die Form, ja, ich arbeite halt, keine Ahnung, ich bin Ingenieur und arbeite beim Daimler und das seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine. Und dass die Formen flexibler werden und die Konzentration mehr auf den Inhalt kommt, macht es natürlich auf der einen Seite nicht leichter, weil wir darauf gesellschaftlich noch nicht eingestellt sind. Es führt jetzt zu neuen Formen der Biografien, die oft experimentell sind, wo das Thema Sicherheit nicht im Vordergrund steht, sondern das Thema eben Sinnhaftigkeit und Erfüllung. Und das natürlich aber was ist, was wir erstmal ausloten müssen und wo wir auch erstmal, ich sag mal, gesellschaftliche Gefäße für finden müssen in vielen Fällen, wie man damit umgehen kann mit so einer Art des Arbeitens und des Wirkens. Und das ist eben was, wo ich sage, eine Form kann dieses eigene sein, kann diese Essenz sein. Oft sind es aber bestimmte Themen, bestimmte wirklich tiefer liegende, grundlegende Sichtweisen auf die Welt, Aufgaben. Und das ist natürlich gerade, wenn wir um das Thema Spurenwechsel schreiben oder darüber sprechen, was eine interessante Perspektive ist, zu sagen, was ist eigentlich der Kern von dem, was ich da getan habe? Und nicht nur im Äußeren, ja, vielleicht habe ich Briefe geschrieben, vielleicht habe ich Projektmanagement gemacht, vielleicht habe ich dies oder das gemacht, aber was war eigentlich der Kern dessen, was mich bewegt hat? Und dieser Kern, wenn wir dazu wieder den Kontakt finden, dann ist es auch völlig okay, die Formen zu wechseln, weil wir wissen, es geht immer um diese Grundperspektive.
Was ist in dem Zusammenhang dein Wunsch für die Zukunft? Du hast es gerade ein bisschen angerissen, nochmal zurück, einen kleinen Schritt zurück. Es ist angerissen, du bist wiedergekommen von den Kogi, diese ganzen Gedanken haben dich beschäftigt. Eben auch dieser Gedanke des eigenen, was mache ich denn jetzt? Denn du hattest ja auch eine Zeit vor den Kogi quasi. Das heißt, für dich war ja wahrscheinlich auch klar, ich gehe nicht zurück in mein altes Berufsfeld so. Dann ist dir klar geworden, okay, was ist mir eigentlich schon immer wichtig gewesen, unabhängig von der Form, in der ich das ausgeübt habe? Und hast dann gemerkt, Mann, dieses, was mich ausmacht, ist eigentlich so der Mittler zwischen den Welten zu sein. Vielleicht erstmal scheinbare Gegensätze doch auch irgendwie miteinander verbinden zu können oder eine Synthese zu finden. Und jetzt hast du ganz viele Berufsfelder aufgezählt, in denen du plötzlich quasi tätig bist. Das heißt, du bist Autor, du bist Regisseur, du arbeitest mit Unternehmen zusammen. Du hast eine Akademie gegründet. Jetzt gibt es zwei Dinge, die ich dich fragen möchte. Zum einen fände ich es spannend zu wissen, wenn du jetzt mit Unternehmen zusammenarbeitest, inwiefern die Philosophie der Kogi damit einfließt und auch die Frage, was ziehen die Unternehmen daraus? Also was ist für die der Gewinn, sich mit so einer Sichtweise auseinanderzusetzen? Genau, das ist erstmal die eine Frage.
Ja, sehr gerne. Also die Philosophie oder die Perspektiven der Kogi spielt eine zentrale Rolle in dem, was ich tue. Das kommt immer wieder hervor. Das ist vielleicht auch so ein bisschen mein USP, falls man dieses Wort da verwenden möchte an dieser Stelle.
Ich weiß gar nicht, was... Ich weiß nicht, was das USP ist.
Der USP ist der Unique Selling Point, also wo man sagt, das ist was sonst andere nicht machen in diesem Sinne. Also was vielleicht meine Besonderheit ist, das, was man sonst, glaube ich, so einfach nicht findet. Mhm. Und das ist natürlich auch dann das, was es spannend macht, zu sagen, ja, was können wir denn wirklich von indigenen Völkern und deren Sicht auf die Welt lernen für unsere völlig anders aufgebauten Unternehmen und Organisationen? Und wo ich reingehe, sind eben diese Frage der Lebendigkeit auch im Unternehmen. Wie schaffen wir es wieder, dass Unternehmen oder Organisationen generell überhaupt wieder lebendig sein können? Was heißt das eigentlich überhaupt für eine Organisation, lebendig zu sein oder eben auch nicht lebendig zu sein? Woran merken wir das eigentlich? Und wenn ich mit Unternehmen arbeite, geht es eben darum, diese Grundenergie, diese wirklich wieder dieses, wir sind hier verbunden, hier ist was ernsthaft da ist, Menschen gehen wieder gerne zur Arbeit, die Krankenstände sinken, wir haben wieder mehr Zugang zu Innovation, wir fühlen uns wieder mehr mit dem verbunden, was wir eigentlich tun, darüber wieder überhaupt einen Kontakt herzustellen. Und viel von dem, was ich mache, sind auch einfach Experimente. Also ich sage, ich arbeite am liebsten mit Unternehmern zusammen oder mit Unternehmen zusammen, die Lust haben, sich auch was zu trauen, mal was anders zu machen, die wirklich sagen, wir verstehen, dass wir vielleicht so, wie wir bisher gewirtschaftet haben, vielleicht eine kurzfristige Zukunft haben, aber zumindest keine mittelfristige Zukunft mehr haben, dass wir Dinge anders machen müssen, dass Menschen in einer immer weiter überfrachteten Welt von Produkten und Dienstleistungen immer mehr auf einer ganz unbewussten Ebene auf subtile Dinge wie zum Beispiel Kontakt achten. Dieses, habe ich das Gefühl, hier ist ein echter Kontakt oder habe ich nur eine antrainierte Freundlichkeit? Was ist eigentlich das, wo ich das Gefühl habe, hier habe ich noch ein wirklich sinnhaftes Produkt, wo ich das Gefühl habe, das kaufe ich gerne aus vollem Herzen, weil ich das Gefühl habe, dass ich mit diesem Produkt wieder auch meine Werte, und das ist eben immer mehr auch das Thema Nachhaltigkeit, das Thema regeneratives Business, so dieses, wie kann ich nicht nur weniger kaputt machen, sondern wie kann ich über die Form eines Unternehmens auch wieder eine zutiefst eingebettete und sinnhafte Funktion im Leben als solchen darstellen. Und das ist auch das, wo man wirklich auch sagt, da kommen dann wieder Talente hin, da fühlen sich Menschen wieder von angesprochen, da sagen Menschen, da möchte ich gerne für arbeiten, da möchte ich am Ende des Tages ganz brutal meine Lebenszeit rein investieren, die nie wiederkommt. In unseren kurzen Leben, die wir hier auf diesem Planeten haben, ist das eine Perspektive, die immer mehr kommt. Worin möchte ich überhaupt womit möchte ich meine Zeit verbringen? Oder bin ich am Ende, krass gesagt, nur beschäftigt mit irgendwas? Und das ist was, woran ich arbeite. Und das hat ganz, ganz viele Aspekte. Das hat Auswirkungen auf die Struktur, das hat Auswirkungen auf Prozesse, das hat Auswirkungen auf Führung. Und diese ganzheitliche Perspektive, worum es eigentlich geht, ist auch das, wo ich sage, darum geht es mir. Es gibt ja ganz oft die sogenannten Change-Prozesse oder Transformationen im Unternehmen. Dann sagen wir, ja, jetzt machen wir mal was zu Prozessen oder zu Strukturen oder zur Unternehmenskultur, da ist so die Marke ein bisschen umgebaut. Aber solange wir da nur diese einzelnen Perspektiven haben, ist meine Erfahrung, funktionieren diese Prozesse entweder nicht oder nur sehr schlecht, weil wir dann wieder Widerstände in bestimmten anderen Teilen der Organisation merken. Und die Frage ist, warum haben wir diese Widerstände? Das ist eben nicht Jigonishi, das ist eben nicht der eine Gedanke. Wenn ich feststelle, ja, die Nachhaltigkeitsabteilung versucht das andere und die Salesabteilung versucht das eine oder das andere in dem Sinne. Das kann nicht funktionieren, dann arbeiten wir gegen uns selbst. Da wird Energie gebunden, damit werden wir am Ende des Tages auch ineffizient. Effizienz ist ja immer das, wonach wir so oft suchen und dem wir so oft hinterherlaufen. Aber ich sage immer, Effizienz ist ein Ergebnis von Lebendigkeit und nicht ein Ziel von unternehmerischer Organisation. Weil das Leben ist extrem effizient, wenn wir uns in die Natur schauen, wenn wir schauen, wie sind Tiere aufgebaut, wie verhalten sich Tiere, die würden nie anfangen, irgendwie Kraft oder Energie oder Zeit oder was auch immer zu verschwenden, aber weil sie lebendig sind.
Und das ist total spannend, weil in dem Buch beschreibst du ja auch quasi die Unterhaltung mit den Kogi, hat dir ja auch mitgegeben, so dieses sich für Lösungen quasi an der Natur zu orientieren. Weil die Kogi sagen, es gibt im Grunde genommen zig Millionen Lösungen, die alle schon in der Natur da sind. Wir müssen uns nur auf den Weg danach machen, die zu suchen. Und ich finde, ein ganz wichtiges Stichwort, wovon ich vorher noch nie gehört hatte, aber was ich auch richtig toll finde und spannend, ist das Stichwort der Biomimetik. Mhm. dass man sich quasi von der Natur inspirieren lässt und auch nicht nur Lösungen findet, sondern auch wirklich nachhaltige Lösungen. Also ein Beispiel, was du genannt hattest in deinem Buch, das fand ich faszinierend. Da ging es um Oberflächenstruktur und Bakterien, die daran keinen Halt finden können. Und ich fand diese Idee so spannend, dass es tatsächlich Oberflächenstrukturen gibt, wo diese Keime überhaupt gar nicht andocken könnten.
Absolut. Also dieses Thema der Genialität der Natur ist natürlich was indigene Völker oder man kann jetzt auch mal diesen Begriff Naturvölker nehmen, natürlich als Kern ihrer Kultur haben. Sie sind für ihr Überleben auf eine genaueste Beobachtung und auf ein Einfügen in die Natur angewiesen. Wir tun so, als wären wir es nicht, aber wir sind natürlich auch für unser Überleben auf eine Zusammenarbeit mit der Natur langfristig angewiesen. Und ich meine, wir merken das ja auch immer mehr, Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung und so weiter. Ich will da jetzt gar nicht tiefer reingehen, aber dass wir zwar uns mit unserem Geist, unseren Gedanken zwar von der Natur trennen können, mit unserem Körper aber nicht. Man versucht nur mal irgendwie länger als, keine Ahnung, einige Minuten die Luft anzuhalten, dann merken wir sehr schnell, wie sehr wir mit der Natur verbunden sind und dass das ohne die Natur nicht geht. Das ist ein ganz, ganz, ganz banales Beispiel. Aber von unseren Gedanken her tun wir manchmal so, als ja, und das passt schon und so weiter, und das können wir. Und eben auf die Natur und ihre Genialität einzugehen, heißt einfach auch ganz prosaisch zu gucken, wenn bestimmte Lösungen in der Natur nicht nachhaltig und gut im Einklang des Lebens funktionieren würden, gäbe es sie heute nicht mehr. Ganz einfach. Sie wären schon ausgestorben und so weiter. Und das ist einfach eine Perspektive, wo wir wieder anders auf die Natur schauen können. Ich meine, ich bin kein Biologe am Ende des Tages und da gibt es Menschen, die nur diesen Aspekt super professionell machen. Aber auch, das sehe ich auch wieder als meine Aufgabe, diese Perspektiven wieder reinzubringen, zu sagen, Moment mal, was hat denn hier die Art, wie wir produzieren? Lass uns doch da mal schauen, wie das eigentlich natürlich funktioniert. Dann stellen wir fest, oh, die Natur benutzt nur ganz wenige, ich glaube 5 oder 7 Polymere. Wir haben irgendwie 350 Polymere, davon sind irgendwie 90% giftig für die Natur. Also okay, wie sind wir dahin gekommen? Können wir nicht wieder schauen, dass wir einfach auch diese Polymere verwenden in unseren Produkten, in unseren Art und Weisen, wie es die Natur eben auch tut und daraus unsere ganzen Materialien bauen. Und das ist kein Hexenwerk. Wir müssen da auch nicht das Rad neu erfinden, sondern das hat die Natur ja für uns schon bereits getan. Diese Genialität ist ja da. Wir müssen sie einfach nur anzapfen lernen. Und das, was da heißt, die Natur vielleicht in Bezug auf Produkte, Ähnliches, heißt die Natürlichkeit in Bezug auf uns selber. Das heißt, und da werde ich wieder biografisch, diese Impulse, die wir in uns selber spüren, von dem, was passt, was nicht passt, denen dürfen wir wieder vertrauen. Das ist nicht einfach nur, dass an uns was komisch ist, dass wir nicht angepasst sind, dass wir uns vielleicht irgendwie schwer tun, in bestehende Systeme einzufügen. Es gibt ja auch diese Perspektive, dass man sagt quasi von, ich glaube, Oscar Wilde, jetzt ist, ne, der auch gesagt hat, quasi mit 90% der Menschen nicht übereinzustimmen, ist ein Zeichen von gesundem Menschenverstand. Was ich auch eine ganz spannende Sichtweise finde. Also diese Frage ist, wenn ich mich in ein, ich sag mal, vielleicht verzogenes oder verrücktes im wahrsten Sinne des Wortes System vielleicht auch nicht einfügen kann und möchte, ist das kein Problem. Oder ist es eine Qualität? Und die Frage ist nur, wie kann ich die konstruktiv nutzen? Und das ist ja das, wo es dann oft eben bei uns hakt. Aber erstmal diese Perspektive, die oft ja mit dem Selbstzweifel und allem drum und dran begleitet ist, eben zu sagen, nee, Moment mal, diese Impulse, die ich in mir wahrnehme, weil mein Körper zum Beispiel, meine Wahrnehmung, meine Empfindung, meine Intuition ist ja auch Natur. Das ist ja nichts anderes. Was soll es denn sonst sein? Und da wieder eben wirklich zu sagen, okay, diese Dinge machen Sinn und ich muss erstmal nur schauen, was kann ich daraus machen?
Ach, es gibt so vieles. Das ist eine Unterhaltung, die könnten wir noch also richtig lange fortführen. Die Frage, die ich dir zum Ende hin noch stellen möchte, ist so die Frage nach dem, woran du gerade dran bist, was du dir für die Zukunft wünschst, was momentan deine aktuelle Vision ist und auch wie man dich unterstützen kann.
Ja, das sind natürlich wieder zwei Fragen. Das eine, wie man mich unterstützen kann, wie man mich finden kann. Das andere, die Frage der Zukunft, die natürlich miteinander zusammenhängen. Also erstmal wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir wieder an einer lebendigen Zukunft arbeiten. Dass wir wieder quasi sagen, und das, wie gesagt, wäre auch nochmal ein ganzes Podcast-Thema wahrscheinlich, einfach nur zu sagen, was wäre denn eine lebendige Zukunft? Und was wäre sie vielleicht auch nicht? Aber wie gesagt, das würde ja den Rahmen sprengen. Aber kurz zwei, drei Sätze, so dieses Thema, wo können wir diese Frage der Lebendigkeit wieder ganz konkret, ganz real in unseren Alltag, in die Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir sozial uns miteinander verhalten, wie wir Organisationen bauen, wie wir Unternehmen bauen, wie wir unsere Gesellschaft natürlich auch gestalten, wieder diese Frage ins Zentrum zu rücken. Und ich sage immer, es geht am Ende um die Frage, um die Wahl des Lebendigen. Wir haben immer die Wahl, wir können immer das Lebendige wählen mit den entsprechenden Konsequenzen, die es dann eben hat. Und ja, zu der zweiten Frage, die du gestellt hast, mein Arbeiten und mein Wirken. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Bücher schreibe, dass ich als Unternehmensberater arbeite, dass es mir eben darum geht, wenn Menschen, vielleicht auch Menschen mit unternehmerischer Verantwortung, seien es Teamleiter, seien es Abteilungsleiter, seien es vielleicht auch Unternehmer oder Unternehmerinnen, die wirklich auch sagen, ich habe Lust, das anders zu machen. Ich habe Lust, mal diese Perspektive zuzulassen und mal zu schauen, wohin mich das führt. Und ich weiß, dass das ganz oft mit Ängsten und allen möglichen Dingen und kann das funktionieren und so weiter belegt ist. Und es ist völlig normal, weil es ja erstmal was total anderes ist. Und sich da einfach wieder drauf einzulassen. Und ich glaube eben, dass natürlich die Art, wie wir wirtschaften, eine der Art ist, die auf diesen drei Ebenen, der individuellen Ebene, der gemeinschaftlichen und der territorialen Ebene, große Auswirkungen hat. Ich meine, genau, das Thema der Burnout-Raten und so weiter, Depressionen, also das ist ja oft auch mit der Frage unserer beruflichen Kontexte verbunden. Und was heißt es denn dort, wieder auch lebendige Kontexte zu haben? Denn es gibt Unternehmen, da gibt es das überhaupt nicht. Die haben keine Depression, die haben keinen Burnout. Wie kann das sein? Und die machen einfach Sachen anders. Die Ebene des Gemeinschaftlichen, wie gehen wir miteinander um? Schaffen wir sinnvolle Kontexte, schaffen wir sinnvolle Kontaktkulturen? Und natürlich auch die Frage der Natur. Die Frage, wie können wir wieder regenerativ anfangen zu arbeiten? Wie können wir uns wieder in die natürlichen Kontexte eben einfügen? Und ich glaube, dass das was ist, was sich dann auch gesellschaftlich zeigt. Also diese Prinzipien greifen immer, auch dort ist wieder so, es geht um den Kern, die Kontexte und die Formate, wo sie sich zeigen, sind verschiedene. Und ich glaube, dass wir sehr wohl in der Lage sind, auch unsere moderne Gesellschaft wieder an der Lebendigkeit auszurichten. Und dass das eine Gesellschaft ist, an der wir ja zufriedener, erfüllter und sinnhafter auch unterwegs sein werden. Und das sind auch eben in den anderen Aspekten, die meiner Tätigkeit, das, worum es immer geht. Wie Sie gesagt, wir sind gerade dabei, einen Film zu machen. Da gibt es auch Informationen auf meiner Homepage, die ich gerade neu gestalte, beziehungsweise wenn es angehört, wahrscheinlich neu gestaltet habe. Also www.lukasbuchholz.com, das können wir vielleicht auch in den Shownotes dann entsprechend verlinken.
Genau, das wird auf jeden Fall auch bei Instagram nochmal.
Genau, sehr gerne. Ich habe, wie gesagt, bei LinkedIn bin ich zu finden. Und wir haben einen Verein gegründet in 2019, der jetzt langsam Fahrt aufnimmt mit dem Thema, mit dem Namen Lebendige Zukunft. Wo es genau darum geht, wo sich Menschen, die sich davon angesprochen fühlen, vereinen können, sagen können, wir können gemeinsam Projekte ins Leben rufen. Ein Projekt, um das mal zu nennen, ist eben das Thema einer Akademie. Wie können wir wirklich dieses Wissen und die Lebendigkeit in der ganz konkreten Form mit den Auswirkungen auf verschiedensten Bereichen, auf die Frage der sozialen Organisation, die Frage von mir aus auch von Gartenbau, von Organisationsentwicklung, von allen möglichen Dingen, die unser Leben ausmachen von Kunst und Kultur, wirklich wieder auch in einer Form der Akademie Menschen zugänglich machen. Welche Fähigkeiten brauchen wir denn, um diese Zugänge wieder zu bekommen? Und da ist das Thema, was ich jetzt da für mich auch in den Kern meines Wirkens gepackt habe, die Frage der Zukunftsfähigkeit. Also wirklich die Möglichkeit, wieder aktiv, lebendig und regenerativ unsere Zukunft gemeinsam zu gestalten. Denn die Zukunft ist in dem Sinne kein Fixum, nichts, was irgendwie vorgegeben ist, sondern etwas, was gemeinsam entsteht. Und wir leben natürlich, und das haben wir jetzt gerade auch im letzten Jahr Corona, eine Kultur, wenn ich da noch kurz drauf eingehen darf, geschaffen, die ja immer weiter Verantwortung externalisiert, wo wir immer sagen, Gesundheit ist zu Public Health geworden. Wir trauen uns nicht mehr zu, uns selber mit unserer Gesundheit auseinanderzusetzen, sondern das muss gemanagt werden von jemand anderem, weil wir es ja nicht können. Oh, wir haben natürlich auch, ja, wir haben natürlich auch verschiedenste, ich sag mal, Modelle, wie jetzt mit diesem ganzen Thema Corona umgegangen ist. Die Modelle scheitern meistens daran, dass Menschen Menschen sind. Es gibt virologische Berechnungen und so weiter. Und wenn sie falsch liegen, dann sagt, die Menschen haben sich halt nicht so verhalten, wie wir das berechnet haben. Aber Menschen sind Menschen. Und das ist genau das, was Menschen tun, Mensch sein. Und Menschen fügen sich halt nicht in Modelle ein. Und die Frage ist, wie können wir diesen menschlichen Faktor wieder in unserem Handeln berücksichtigen? Wie können wir sagen, es ist kein Problem, Mensch zu sein? Es ist kein Problem, Jugendlicher zu sein und das zu tun, was Jugendliche nun mal tun, sondern wie können wir das ganz bewusst und verantwortungsvoll wieder berücksichtigen und damit umgehen und damit, das ist zum Beispiel eine Anwendung auf gesellschaftlicher Ebene, dort das Lebendige wieder ins Zentrum zu rücken. Und natürlich muss man mit Herausforderungen umgehen, aller Art. Natürlich braucht man dafür Lösungen, aber wie kann man das wieder lebendig gestalten? Und das sind zum Beispiel auch auf gesellschaftlicher Ebene Fragen, wo das sehr, sehr relevant ist und wo wir uns das wieder anschauen können. Wie gesagt, auch das wäre ein eigenes Podcast-Thema, aber genau an dieser Stelle nur diese zwei Sätze dazu.
Trotzdem muss ich es nochmal gerade rausgreifen, weil ich es total schön finde, diesen Gedanken, den du gerade gesagt hast. Die Jugendlichen an sich sind nicht das Problem. Kinder an sich sind kein Problem. Ältere Menschen an sich sind kein Problem. Das finde ich total, total wichtig und ganz super, dass du es nochmal gesagt hast, einfach auch als eine neue Perspektive, die auch ein bisschen Gleichgewicht irgendwie vielleicht nochmal reinbringen kann als Gegengewicht. Ja, genau. Also es gibt so vieles, über das man noch sprechen kann. Vielleicht gibt es irgendwann die Möglichkeit, dass wir nochmal zusammenkommen und wieder miteinander sprechen können. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Für den jetzigen Moment, wenn es nichts weiter gibt, was du noch hinzufügen möchtest, weiß nicht, wie es da aussieht.
Ja, wie gesagt, ich hatte ja kurz den Verein eben angesprochen, also der heißt Lebendige Zukunft, ist einfach auch im Internet zu finden, ist auch auf meiner Homepage verlinkt. Wie gesagt, wenn Menschen sich eingeladen fühlen, sagen, oh, sie möchten da einen Beitrag leisten, sich dort engagieren, dann sind sie herzlich eingeladen, da auch einfach mir eine E-Mail zu schreiben. Wir können ja meine E-Mail-Adresse auch verlinken in den Shownotes und dann, ja, eben zu schauen, ob sie da mitwirken möchten. Genau, das ist das Einzige, einfach nochmal diese Einladung auszusprechen.
Okay. Lukas, ich danke dir von Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses unglaublich inspirierende und tiefgehende Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute dafür. Ich möchte mich selber auch mit einbringen und ja, ich freue mich, wenn die Wege uns dann irgendwann wieder zusammenführen.